Zusammen. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe Jünger wird man unterwegs und das heutige Thema lautet Reifeprüfung für Jünger. Auch das noch, Reifeprüfung. Eine Prüfung ablegen, beweisen, dass man reif ist, aber reif wofür? Ich denke, die meisten von uns haben schon die unterschiedlichsten Abschlussprüfungen abgelegt und mussten mehr oder weniger dafür lernen. Aber wer kann das besser nachempfinden als diejenigen, die aktuell mittendrin stehen in einer Reifeprüfung? Ich denke an das Abitur und da habe ich auch jemanden im Blick, von dem ich weiß, dass er letzte Woche seine erste Abi-Klausur geschrieben hat. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, Physik. Also das ist jetzt nicht abgesprochen. Samuel, würdest du ein paar Fragen beantworten? Nein, keine Physikfragen oder so. Da kenne ich mich ja selbst nicht aus. Aber ich dachte so, Samuel, wie geht's dir damit, jetzt eine Reifeprüfung zu machen?
Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, viel zu lernen und ja, man ist nervös, aber muss ja auch irgendwie sein, wenn man weiterkommen will.
Aber wozu brauchst du das überhaupt? Warum musst du das haben?
Ja, damit man jetzt im Berufsbild jetzt weiterkommt. Heutzutage ist es ja nicht mehr so einfach, jetzt irgendwas machen zu können, ohne hier jetzt eine richtige schulische Ausbildung zu haben. Und dafür ist es halt wichtig. Und heutzutage achten die Firmen auch sehr auf Qualität und dafür ist die Prüfung da.
Also das ist schon eine ganz wichtige Sache für dich. Wie wäre es denn, wenn das jetzt irgendwie daneben ging, also nur mal so rein theoretisch?
Ja, daran denke ich jetzt nicht, aber dann muss man sich halt was anderes aussuchen. Wenn es nicht das Richtige ist, dann und das Herz nicht dabei ist, genau, dann kommt was anderes.
Und ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Ich danke dir, Samuel, dass du so spontan bereit warst, was zu sagen. Also er hat schon einige wichtige Gedanken gesagt, das ist alles gar nicht so einfach. Es geht ohne eine richtig gute Abschlussprüfung geht ja heute gar nichts. Und reif zu sein, um dann irgendwo in das Leben einzusteigen. Ich erinnere mich so, unser jüngster Sohn Philipp, der hat schon vor 7 Jahren diese Reifeprüfung abgelegt, war aber trotzdem immer noch nicht reif. Der hatte erst einen Zivildienst gemacht, ein bisschen gearbeitet, 3-jährige Ausbildung im Krankenhaus, 2 Jahre in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet und dann war er erst reif, einen Studienplatz zu kriegen. Also die Hürden liegen manchmal wirklich sehr hoch es werden schon wirklich besondere Schlüsselqualifikationen gefordert. Für manche Berufsbilder, da muss man Charisma haben, man muss teamfähig sein, man muss eine besondere Führungsqualität haben, wenn man in Führungsaufgaben hinein will. Und es ist schon für je nachdem, welche Aufgabe man so anstrebt, ein ganz schönes Paket an Qualifikationen erforderlich. Und jetzt die Frage, welche Art Prüfung muss denn wohl ein Jünger ablegen? Wenn Jesus zum Beispiel eine Stellenausschreibung jetzt aufgeben würde, wie viele Fragen, welche Fragen wären da wohl in dieser Stellenausschreibung drin, wenn es darum geht, ein bewährter Jünger in irgendeiner leitenden Funktion in einer Gemeinde XY zu werden, wenn man sich bewerben wollte? Welche Fähigkeiten würde er wohl abfragen? Das ist die Frage. Aber bevor wir weitermachen, bete ich noch. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast und dass du so ganz andere Maßstäbe anlegst, wie wir das kennen. Dass du so viel Geduld mit uns hast und dass du an einer Beziehung zu jedem von uns interessiert bist. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du mich dazu gebrauchst und dass es zum Segen wird für die, die hier sind. Das, was ich dazu sage, dass ich Altes und vielleicht Neues hervorbringen kann aus deinem Wort und dass es uns dient. Darum bitte ich dich. Amen. Ein Jünger Jesu zu sein, ist ja somit die wichtigste Aufgabe auf dieser Erde. Gottes Wort zu verkündigen, Vergebung der Sünden zu predigen und die Menschen zu Jüngern zu machen. Da braucht es schon eine Menge Fähigkeiten, um so eine Aufgabe ausführen zu können. Das Wort Gottes studieren und kennenlernen, es auslegen können, in Vollmacht zu verkündigen, an die Lehre Jesu glauben, seine Gebote befolgen, einen disziplinierten Lebenswandel zu führen. Also so wie die Abiturienten, die jetzt richtig viel tun müssen, müssen auch diszipliniert sein, wenn die morgens aufstehen und sagen, ja, gucken wir mal, wie der Tag so wird und ob ich mal heute vielleicht was lerne. Dann kann sein, dass das nicht reicht. Aber wisst ihr was? Das stimmt überhaupt nicht. Also auf die Abiturienten bezogen stimmt es schon, die müssen schon was tun. Aber bei Jesus herrschen andere Gesetzmäßigkeiten. Wenn Jesus tatsächlich so eine Stellenausschreibung oder so eine Stellenanzeige hätte, da würde vermutlich nur eine einzige Frage drinstehen. Allerdings eine sehr entscheidende und sehr tiefgreifende Frage. Und diese Frage galt damals, sie galt durch die ganzen Jahrhunderte und sie gilt heute noch. Und er würde wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, er würde jeden direkt zu einem persönlichen Gespräch einladen. Und jetzt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, welcher Jünger wäre da wohl ein gutes Anschauungsobjekt, dann wisst ihr sofort, wer gemeint ist, welchen Jünger man da wohl anführen könnte, wenn es um so eine Reifeprüfung geht. Das ist natürlich ganz klar der selbstbewusste, einsatzfreudige, begeisterungsfähige Petrus. Petrus, der Felsenmann, auf dem Jesus seine Gemeinde gründen wollte, ihn hatte Jesus zuerst berufen, zusammen mit seinem Bruder Andreas, als sie beim Fischen waren. Und er war auch der Wortführer der Jüngerschar und er war der Erste, der wirklich begriff, wer Jesus war. Der hat nämlich zu Jesus gesagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der heutige Text steht in Johannes 21 und ich lese mal, und das Ganze ereignet sich am See Genezareth nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu. Ich lese mal die Verse 15 bis 17. Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte er zu ihm, weide meine Lämmer. Darauf fragte Jesus ihn zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus betrübt, weil er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er antwortete, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Erstmal nur bis hier. Das Auffälligste an diesen wenigen Versen ist, dass Jesus dreimal Petrus fragt, hast du mich lieb? So als würde er ihm gar nicht glauben. Damit wir das aber jetzt wirklich verstehen können in der Bedeutung, die müssen wir den Zusammenhang anschauen. Also etwas zur Vorgeschichte dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus am See Genezareth. Wir müssen zurückgehen in die Woche vor Ostern, in die Karwoche. Petrus war, wie alle das vermutlich wissen, die die Bibel studiert haben, ein bisschen von sich sehr überzeugt. Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte und erwähnte, dass seine Jünger ihn verlassen würden, da protestierte er lautstark, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und als Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da antwortete Petrus auf diese schreckliche Voraussage. Und ich denke in bestem Wollen und Wissen, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Ist nachzulesen in Matthäus 26, Verse 31 bis 35. Man kann das auch im Lukas-Evangelium und zum Teil im Johannes-Evangelium lesen. Man kann also in der Nachfolge Jesu stehen und doch ganz auf seine eigene Kraft, auf seine Fähigkeiten bauen. Und wie wir alle wissen, Petrus scheitert kläglich in mehrfacher Hinsicht. Bei der Gefangennahme geht es schon los, da nimmt er das Schwert und meint, er könnte mit dem Schwert das Reich Gottes verteidigen oder Jesus verteidigen und davor bewahren, gefangen genommen zu werden. Aber mit Macht oder Gewalt kann man das Reich Gottes nicht ausbreiten und auch nicht verteidigen. Charakterstärke, Eifer, Begeisterung, das hatte Petrus bestimmt alles. Aber das alleine reicht nicht aus. Und nach Jesu Verhaftung schließlich sitzt Petrus an einem Kohlenfeuer im Hof des Palastes des Hohen Priesters und da erkennt ihn eine Magd, Und Petrus bestreitet, Jesus zu kennen. Der mutige Petrus hat Angst vor einer Magd. Und dann noch zweimal eine Situation, wo er gefragt wird und jedes Mal leugnet er, Jesus zu kennen. Und dann krähte der Hahn und in diesem Moment drehte Jesus sich um und sah Petrus an. Und dann ging er hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Er war an seiner natürlichen Stärke, an seiner Kraft, an seinen Fähigkeiten oder gerade weil er auf seine Kraft vertraute, war er gescheitert. Also der totale Bankrott. An dieser Stelle müsste man sagen, Petrus hat offensichtlich die Reifeprüfung als Jünger nicht bestanden. Doch das war vor Ostern. Neubeginn. Wie muss es Petrus wohl ergangen sein, darüber nachzudenken, seinen Herrn in der schwersten Stunde im Stich gelassen zu haben? Er hat es sicherlich sehr, sehr bereut, seinen Treuebruch. Und dann stirbt Jesus. Keine Chance auf Wiedergutmachung. Tiefste Depression. Doch dann die Nachricht, das Grab sei leer. Er ist tatsächlich auferstanden. Gibt es vielleicht doch noch eine Hoffnung? Würde Jesus ihm überhaupt noch zuhören? Würde er überhaupt noch mit ihm reden wollen? Und dann kommt dieser Morgen am See Genezareth, von dem ich jetzt sagte, wo sich das abspielt. Johannes 1, 21 von 1 bis 14. Ich gebe das nur in wenigen Worten wieder und lese den Text jetzt nicht durch. Einige Jünger tun das, was sie immer schon getan haben. Sie gingen fischen und so auch Petrus. Das heißt, sie gingen wieder zurück in ihren alten Beruf, völlig desillusioniert. All das, was sie gehofft hatten, war nicht eingetreten. Und als Petrus noch auf dem See im Boot realisiert, dass es Jesus ist, der da im Morgengrauen am Ufer steht, springt er aus dem Boot und schwimmt los, um so schnell wie möglich bei ihm zu sein. Und dort brannte ein Kohlenfeuer, heißt es, auf dem Fische brieten und Brot lag bereit. Interessant, gerade habe ich gesagt, die letzte Begegnung mit Jesus war auch, als er an einem Kohlenfeuer saß und Jesus ihn ansah. Und ich glaube, Jesus brauchte gar nichts zu sagen und dem Petrus stand alles vor Augen, was an Schuld was er an Schuld auf sich geladen hatte, Jesus zu verraten. Und ich denke, er wird sich gefragt haben, was wird jetzt geschehen? Würde er Petrus zur Rede stellen? Petrus, wie war das denn nochmal genau letzte Woche, als du mich verleugnet hast? Warum? Warum hast du mich im Stich gelassen? Du hattest doch versprochen, dass du mich nie verlassen würdest. Wie konntest du nur? Das hat sich Petrus aber sicherlich schon 100-mal selbst gefragt. Jesus stellt ihn nicht bloß vor den anderen. Er hält ihm nicht die Schuld vor, weil er das selbst schon realisiert hatte an diesem Kohlenfeuer. Sondern Jesus sagt, kommt her und esst. Und nach dem Essen stellt er ihm eine einzige Frage. Hast du mich lieb? Dreimal stellt er ihm diese Frage. Und hier zeigt sich in besonderer Weise Jesu seelsorgerliche Weisheit. Eben so streng wie nötig zu sein mit ihm, aber so schonend wie irgend möglich. Dreimal hat Petrus abgestritten, Jesus zu kennen. Dreimal darf er nun seine Liebe zu ihm bezeugen. Und es ist interessant, wenn wir den Text lesen, die Verse 15 bis 17 nochmal, wie Jesus ihn anspricht. Simon, Sohn des Johannes, sagt er zu ihm. So hat er ihn nämlich nur einmal angesprochen, ganz am Anfang, als er ihm begegnet ist, als er ihn berufen hat. Dann hat er nämlich sofort den Namen bekommen, Petrus, das bedeutet Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt nennt er ihn Simon, Sohn des Johannes. Das heißt, der Name des Petrus, der letztlich nachher sein Amt und seine Aufgabe bedeutet, Fels, Grund für die Gemeinde, der nützt ihm jetzt gar nichts. So redet ihn Jesus jetzt nicht an. Dahinter kann sich Petrus nicht verstecken. Jetzt ist er nicht der Anführer, der alles besser weiß, der immer vorneweg ist, vorneweg mit dem Mund, vorneweg bei allem. Jetzt sagt Jesus, wir gehen nochmal an den Anfang zurück. Simon, Sohn des Johannes, wir müssen noch einmal einen Neuanfang machen. Das ist die Chance, die Jesus dem Petrus gibt. Und dann kommt die entscheidende Frage nach der Liebe. Liebst du mich? An dieser Frage entscheidet sich alles. Es ist letztlich die Frage, die entscheidet über Sinn oder Sinnlosigkeit unseres Lebens, die entscheidet über Leben oder Tod, die tiefste, die persönlichste Frage, die einem anderen stellen kann. Und stellt euch folgende Situation vor. Ein Mann fragt seine Frau, findest du mich schön? Oh ja, sehr. Wird sie antworten, ich habe dich ja schließlich geheiratet. Aber sie könnte ehrlicherweise hinzufügen, aber es gibt auch noch viele andere schöne Männer. Derselbe Mann fragt seine Frau, liebst du mich? Was antwortet sie? Ja, ich liebe dich, dich und keinen anderen. Frau kann viele Männer schön finden, aber lieben tut sie nur den einen. Bei der Liebe geht es nämlich nicht um Ansichten, sondern um eine Beziehung, die persönlichste Hingabe eines Menschen an einen anderen Menschen. Eine solche Beziehung ist unteilbar. Seine Schönheit teilt der Mann mit vielen anderen. Aber die Liebe seiner Frau, die teilt er mit keinem anderen. Die gehört ausschließlich ihm. Jesus hätte den Petrus ja auch fragen können, befolgst du meine Gebote? Man kann die Gebote halten, auch ohne Christ zu sein, ohne Jesus zu lieben. Wir denken an den reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt und sagt, alle Gebote habe ich gehalten. Aber als er dann die Aufforderung bekommt, ja, lass das alles und folge mir nach, da wehrt er ab, nee, so weit geht es dann doch nicht. Eine persönliche Beziehung, Liebe, das war nicht möglich. Oder wie wäre es mit der Frage, glaubst du an meine Lehre? Das tun sicherlich ein Drittel der Weltbevölkerung. So viele nennen sich nämlich Christen auf dieser Welt. Sie glauben an die Lehren der Bibel und sie glauben auch bestimmt oder würden es nachsprechen, das apostolische Glaubensbekenntnis. Aber wie viele würden ernst machen, wenn es um das persönliche Leben geht? Wenn man ihnen die Frage stellte, liebst du mich? Würden sie Jesus antworten, ja, ich liebe dich? Es ist die entscheidende Frage, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und wenn wir uns die Frage etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass beim ersten Mal Jesus gefragt hat, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Die anderen Jünger, die nämlich um ihn herum standen, von denen er ja immer der Erste war. Er war ja immer und überall zuerst da und hat auch bestimmt immer als Erster geredet. Und er wollte auch immer irgendwie mehr sein als die anderen. Und gewissermaßen sagt Jesus ihm, ohne viel weitere Worte zu machen, wenn du den anderen überlegen sein willst, Petrus, dann bitte hier in der Liebe, dass du mich mehr liebst als die anderen. Und was er antwortet, Petrus, er sagt erstaunlicherweise ja. Also nach all dem, was geschehen war vorher, nehme ich mal an, er muss unwahrscheinlich stark getroffen gewesen sein in seinem Herzen. Und man hätte vielleicht eine Antwort erwartet wie, ach Jesus, ich würde ja gern, aber ich weiß nicht richtig, ob ich das schaffe. Oder eigentlich liebe ich dich schon, aber ich werde bestimmt wieder versagen. Aber hier wird uns berichtet, Petrus antwortet ja. Aber es ist offensichtlich nicht mehr der selbstsichere Petrus von vor Ostern, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht mit breiter Brust dastand und sagte, ja, Jesus, sondern vielleicht war er ein bisschen in sich zusammengesunken und Jesus, ja, du weißt alle Dinge. So würde ich mir das vorstellen. Und Jesus fragt ein zweites Mal und Petrus antwortet wie zuvor. Und dann kommt es zur Sinnesänderung. Als Jesus nämlich zum dritten Mal fragt, heißt es, Petrus wurde betrübt. Er wurde traurig. Er fühlt sich im Innersten getroffen. Er begreift seine Schwäche, sein völliges Unvermögen und diese Traurigkeit bewirkt Reue. Und so antwortet Petrus nämlich, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Und vielleicht hat er weiter gesagt, ich habe dich lieb, das weißt du, Jesus. Aber du weißt auch, dass ich auf mich allein angewiesen es nicht schaffen werde. Ich brauche deine Hilfe, mein ganzes weiteres Leben lang. Der Petrus vor Ostern, der sagte noch, nein, ich weiß es besser, ich werde dich nicht verleugnen. Ich werde dich nicht verlassen. Nein, ich, so redete Petrus vor Kraft strotzend vor Ostern. Aber jetzt sagt er, ja, Herr, du weißt alles, du weißt es besser. Ja, du, Petrus kommt vom Ich zum Du. Das ist ein ganz, ganz tiefgreifender Wandel. Das neue Leben zeigt sich nämlich nicht in Begeisterung und großartigen Wundern, kann auch passieren, aber in der Liebe zu Jesus, das ist das Erste. Und wir können sicherlich sagen, das ist die Stunde der Wiedergeburt von Petrus gewesen. Ein Beleg dafür ist das, was Lukas berichtet, nämlich unmittelbar vor Jesu Leidensgeschichte ist da ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. In Lukas 22, Vers 31 und 32 nachzulesen. Da heißt es, Simon, Simon, sagte Jesus, also hier sagt er auch Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das habe ich ja nie zuvor gelesen. Aber ich habe das schon zigmal gelesen, sicherlich, weil ich weiß, dass ich beim Bibellesen normalerweise diese Stelle jetzt nicht ausgespart habe. Ich gehe davon aus, dass ich das schon x-mal gelesen habe. Und hier hatte ich das Gefühl, das hast du ja noch nie irgendwie so wahrgenommen, wie Jesus dem Petrus, und das muss man sich vorstellen, das war ganz kurz, wie es berichtet wird, bevor Jesus dem Petrus sagt, dass er ihn verleugnen würde. Da sagt er zu ihm, dem Satan habe ich erlaubt, euch zu schütteln, wie Weizen im Sieb. Und Weizen im Sieb schütteln bedeutet, für die, die nicht wissen, was das soll, dass die Weizen vom Spreu, dass das Gute, also von dem Schlechten getrennt wird. Und dann sagt er, ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Er wusste ja, was genau auf Jesus, auf Petrus zukommen würde. Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Ich fand das so genial, als ich das gelesen habe. Und jetzt am See, am Morgen, im Morgengrauen an diesem See Genezareth ist es soweit. Da passiert genau das, dass Jesus den Petrus überführt hat, ohne viele Worte. Durch die Symbolik, durch das, was da alles war, durch die Umstände, hat Petrus alles vor Augen gehabt, was geschehen war, seine ganze Schuld. Und hier am See kehrt er um. Und jetzt, Jesus hat ihm vergeben. Und jetzt darf etwas Neues kommen, ein neuer Auftrag. Petrus hat jetzt quasi die Reifeprüfung bestanden, um einen neuen Auftrag anzunehmen. Also der hat quasi, wenn ich jetzt im Übertragen das nehmen würde, das Abitur, sodass er jetzt, sagen wir mal, in das Studium oder was auch immer einsteigen kann. Der neue Auftrag, genau, da sind wir. Also es ist schon sehr beeindruckend. Jesus zeigt diesem Jünger Petrus sein ganzes Unvermögen auf und dann gibt er ihm zugleich einen neuen Auftrag. Weide meine Schafe. Dreimal dieselbe Frage, dreimal derselbe Auftrag. Das ist im Grunde eigentlich nicht zu begreifen und widerspricht allem, was wir so kennen. Einem Versager auch noch die höchste Aufgabe anzuvertrauen, ein Versager in unserer Gesellschaft, naja, der darf froh sein, wenn er vielleicht noch irgendeinen Nebenjob kriegen kann. Oder ein Wahlverlierer, der ist erstmal weg vom Fenster. Gut, manche kommen dann vielleicht irgendwann wieder. Aber Versager, und der kriegt von Jesus sofort eigentlich das Wichtigste anvertraut, nämlich seine Herde, die Herde Jesu zu weiden. Das ist unglaublich eigentlich. Und dann, vor Ostern hat er gesagt, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt, an dieser Stelle, genau, gibt er in den neuen Auftrag, aber ganz anders, als Petrus sich das vorgestellt hatte. Er hat bestimmt ganz andere Gedanken gehabt, als Jesus sagte, auf dich, auf den Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ein Fels zu sein. Und jetzt kriegt er den Auftrag, hüte meine Schafe, sorge für deine Mitchristen. Und um es klar zu sagen, hüte meine Schafe, sagt Jesus. Der Hirte ist nicht der Besitzer der Schafe, der Hirte ist kein Herrscher. Im Gegenteil, er ist verantwortlich für das Wohl der Schafe. Er führt sie auf grüne Wiesen, zu Bächen mit frischem Wasser. Er bewacht sie, er hält Gefahren von ihnen fern. Und wenn es sein muss, dann lässt er sogar sein Leben für seine Schafe, für die Schafe des Herrn. Das tut ein guter Hirte und darin ist uns Jesus das Vorbild. Interessant ist auch zu sehen, dass Jesus beim ersten Mal sagt, weide meine Lämmer. Das sind ja die jungen Schafe oder die jugendlichen Schafe oder sagen wir mal die, die neu zum Glauben gekommen sind. Die brauchen besonders viel Zuwendung und Fürsorge und Unterstützung, Liebe. Die Jungbekehrten sind vielleicht manchmal zu schüchtern, um Hilfe zu bitten. Und sie müssen gut versorgt werden. Das sagt er dem Petrus damit. Und dann eben die Altschafe, die genauso die Sorge und die Bewahrung brauchen. Jetzt könnte man sich fragen, was hat das mit mir zu tun? Das ist ja eine ganz besondere Aufgabe, die Petrus hier kriegt, ein Hirte zu sein, da vorne wegzugehen, der Hirte. Und wir wissen ja alle, die katholische Kirche leitet ja aus diesen Stellen ab, dass der Papst ja auf Petrus zurückgeht. Jetzt könnte man sagen, das hat doch alles mit mir gar nichts zu tun. Ein Hirte hat ja so eine ganz besondere Stellung. Aber wenn wir uns das anschauen auf dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund des Neuen Testamentes, dann wird klar, dass es hier doch viele gibt mit Hirtenbegabung. Dass der Geist Gottes Menschen begabt, mit dieser Begabung Hirte zu sein, Schafe zu hüten. Es wäre auch ein Trauerspiel, wenn es davon abhinge, dass in der Gemeinde nur ein Pastor als der Hirte ist oder die Ältesten als die Hirten, dann wäre das eine ganz, ganz große Unterversorgung. Und es ist eine Gnade, dass der Geist Gottes viele da begabt, Hirten zu sein. Und nun ist aber auch nicht jeder ein Hirte, aber man muss auch noch dazu sagen, dass im Neuen Testament diese, korrigiere mich, wenn das nicht stimmen sollte, Jan, dass im Neuen Testament der Begriff Hirte noch nicht für dieses Amt des Pastors oder so stand, sondern Hirte hatte, glaube ich, einfach die Bedeutung, ja, man passt auf die Schafe auf. Also so habe ich es zumindest jetzt gelesen. Jetzt ist nicht jeder ein Hirte und es gibt also mannigfache Aufgaben und Dienste im Reich Gottes. Und was eigentlich dadurch deutlich werden soll durch diese Geschichte, ist doch, die Schlüsselqualifikation für einen Jünger Jesu ist die Liebe zu Jesus. Und nicht ein ganzer Katalog an, also so ein Prüfung, so ein Abi-Zeugnis, wie viele Noten hat das? Das hat ja bergeweise Noten, die dann beguckt werden, wenn man sich irgendwo vorstellt. Und das ist schon eine ziemliche Hürde. Bei Jesus ist diese Qualifikation die einzige Frage zu beantworten, liebst du mich? Aber es gilt auch kein Dienst ohne Liebe. Jesus fragt nach deiner Liebe. Er will nicht, ihm kommt es nicht in erster Linie auf dein Selbstbewusstsein an, auf deinen Eifer, auf deine Begeisterung, deine Größe. Deine Liebe will er. Jesus will nicht zuerst unsere Arbeit, unsere Mühe, unseren Einsatz. Er will unsere Liebe. Er will nicht zuerst unsere Hand hier anpacken, sondern er will zuerst unser Herz. Er schaut nicht zuerst nach dem, was wir tun. Er schaut nach unserer Beziehung. Und es zählen nicht in erster Linie Begabung, Alter, Geschlecht, Schulabschluss, Schulnoten. Er fragt nicht nach Berufen oder gar Reichtum. Wäre es so, dann müsste man einfach sagen, wir sind ja so unterschiedlich in diesen ganzen Bereichen, dann wäre das eine totale Ungerechtigkeit. Manche Menschen hätten also Wahnsinnsvorteile durch eine super Schulbildung, durch was weiß ich, welche Voraussetzungen sie haben, und andere hätten gewaltige Nachteile. Deshalb nimmt Jesus nur ein einziges Kriterium für seinen Dienst, nämlich: Liebst du mich? Das fällt nämlich allen gleich schwer oder gleich leicht. Und die Voraussetzung dazu, diese Frage so zu beantworten, ja Herr, ich liebe dich oder ich habe dich lieb, die ist natürlich ganz klar die, dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Insofern ist dieses wirklich für jeden Menschen, der heute Morgen hier sitzt, und für jeden Menschen überhaupt die gleiche Voraussetzung. Er stellt die Frage, liebst du mich? Und wir können darauf reagieren. Und Paulus unterstützt das auch, wenn er sagt, wenn ich alle Gaben und alle Erkenntnisse besitzen würde, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Ohne Liebe sind wir nichts. Und nur wer Jesus liebt, ist ihm von Nutzen. Und man müsste auch sagen, jeder, der Jesus liebt, ist ihm von Nutzen. Aber es gilt umgekehrt auch, keine Liebe ohne Dienst. Denn es gibt keine echte Liebe zu Jesus, die nicht in einen Einsatz für ihn mündet. Also ihm unsere Treue zu schwören, mit Worten in religiösen Gefühlsüberschwang zu verfallen und ihm irgendwie tolle Worte zuzurufen, das ist noch nicht der Beweis für unsere Liebe. Und das bescheinigt uns auch der Johannes. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18 heißt es, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Oder Jakobus 2, Vers 17, da heißt es, genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Also das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, den ich einfach auch nochmal betonen möchte. Kein Dienst ohne Liebe, aber auch keine Liebe ohne Dienst. Das gehört zusammen. Und das wird hier bei dieser Geschichte mit dem Petrus sehr, sehr deutlich. Und ich möchte zum Schluss uns jetzt einfach diese eine Frage nochmal stellen. Wenn Jesus dich, mich heute früh fragte, hast du mich lieb? Ja, ihr könnt schon nach oben kommen. Hast du mich lieb? Was würdest du, was würde ich antworten? Vielleicht sind hier Leute, die diese Frage noch nie so von Jesus gehört haben. Vielleicht ist das das erste Mal heute, dass du diese Frage empfindest, dass Jesus dir diese Frage stellt. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Wie wollen wir damit umgehen? Oder was würden wir sagen? Vielleicht fragt er uns die auch immer mal wieder, dass wir uns mal besinnen und uns vorstellen, ja, was mache ich hier eigentlich in dieser Zeit. Ich mühe mich vielleicht ab und ich kämpfe an so vielen Fronten. Und Jesus stellt uns in einem ruhigen Moment nochmal diese Frage, hast du mich lieb? Ich sehe deinen ganzen Eifer, ich sehe, was du alles machst, wie du dich abmühst und wie du kämpfst und wie du alles, was du hast, da einbringst, was ja auch gut und richtig ist. Aber wenn wir in so einem Moment vielleicht realisieren, ja, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das eigentlich, weil ich mich beweisen will? Vielleicht dann jetzt an den Petrus zu denken, mache ich das, weil ich zeigen will, wer ich bin, was ich kann? Vielleicht definiere ich mich dadurch, durch das, was ich kann, was ich geleistet habe, was ich für Titel, was ich für Abschlüsse in meinem Leben gemacht habe und denke so, da können die Leute schon ganz schön stolz auf mich sein, was ich schon geschafft habe. Und Jesus steht da und fragt dich vielleicht nur, hast du mich lieb? Es ist eine so entscheidende Frage, dass ich denke, dass wir uns auch immer mal wieder so stellen können oder uns das vorstellen können, dass Jesus in einer stillen Zeit uns so begegnet und dann ja einfach auf unser Herz zu hören und ihm das zu sagen, wie es ist mit uns. Und ich möchte einfach das Angebot machen, wenn da jetzt heute Morgen Menschen sind, die diese Frage so verspüren und sich vielleicht unsicher sind, was soll ich darauf antworten, wie geht's mir? Ich will ja Jesus, wir können Jesus sowieso nichts vormachen. Wir können es ihm einfach sagen, wie es ist. Und wenn da jemand Hilfe braucht, dann möchte ich das Angebot machen, dass wir für dich beten. Und wenn du das jetzt so nicht möchtest, dann kannst du das für dich aber bewegen. Und ich warte jetzt einfach einen Moment und wenn da jemand kommt und hat das auf dem Herzen, dann sind wir hier vorne bereit, auch für dich zu beten und sonst schließe ich dann im Gebet ab.